Jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Das wird der Torben euch gleich vorstellen, aber vorher müssen wir uns dem Pizza-Management oder was auch immer es jetzt zu essen geben soll, widmen. So, Torben, jetzt ist es soweit. Du darfst uns deinen lange vorbereiteten und, wie ich finde, wirklich gut gewordenen Artikel über Rauchgasintoxikation präsentieren. Ich bin schon ganz gespannt. Er ist ja schon ein bisschen im Internet, aber jetzt doch nochmal in audibler, also zu hörender Form.
Ja, erstmal möchte ich dich gleich korrigieren, weil es geht nicht um Rauchgasintoxikation, sondern Inhalation.
Das ist jetzt ganz zentral, schon wieder nicht mitgedacht.
Der Rauchgasintox ist natürlich ein Teil der Rauchgasinhalation, aber es geht um ein bisschen mehr. Das ist natürlich Wortklauberei, das ist mir auch klar, aber so viel Zeit muss sein. Im Rahmen von einer Exposition mit Rauchgasen von so einem Gebäudebrand kommen viele Schädigungsmechanismen zusammen und ich habe versucht, das mal aufzuschreiben, um so ein bisschen so eine Struktur in die Therapie hereinzubringen. Es verbrennen unterschiedlichste Stoffe, sodass wir im Wesentlichen drei Schädigungsmechanismen unterscheiden müssen. Zum einen die thermische Schädigung, das sogenannte Inhalationstrauma. Zum Zweiten die Schädigung der Atemwege durch reizende Gase, also chemische Irritation. Und zum Dritten systemisch wirksame Gase, die weitestgehend als asphyktische Gase bezeichnet werden können. In der Realität haben wir eigentlich immer eine Kombination aus allen drei Mechanismen, aber so ist es vom Aufbau her schöner. Die thermische Schädigung entsteht dadurch, dass bei so einem Gebäudebrand entsteht Hitze. Ich glaube, soweit kann sich das jeder ganz gut vorstellen. Und jeder, der schon mal auch in einiger Entfernung so einem Gebäudebrand zugeguckt hat, weiß, dass da eine ganze Menge Hitze entsteht. Durch die ganzen Rußpartikel, den Wasserdampf und alles, was da noch sonst in diesem Gas drin ist, wird diese Hitze auch relativ gut auf die Schleimhäute übertragen. Das heißt, obwohl Luft ja eigentlich ganz gut isoliert, trifft das hier nicht mehr hundertprozentig zu. Unsere Körperzellen haben natürlich nur eine sehr beschränkte Toleranz gegenüber Hitze, sodass die Zellen Schaden nehmen. Da gibt es unglaublich ausgeklügelte Transmitterkaskaden, wie das Ganze erklärt werden kann. Viel zu kompliziert. Im Endeffekt kommt es zu einer gestörten Zellpermeabilität, es kommt zu einer erhöhten Mikrozirkulation und das führt zusammen zu einem Ödem. Dieses Ödem führt zu einem massiven A-Problem, nämlich einer Atemwegsverlegung führen. So viel zu thermischen Schäden, zum Inhalationstrauma. Chemische Schäden, so fast eine, wie heißt das, wenn man Sachen schlecht aussprechen kann?
Oh Gott, jetzt. Ein Zungenbrecher.
Ein Zungenbrecher, das wollte ich sagen. Dann gibt es die reizenden Gase. Für reizende Gase sind Salzsäure, Bromwasserstoff, Fluorwasserstoff, Stickstoffoxide, Formaldehyde, Acrolein, um die wichtigsten zu nennen. All das entsteht bei Gebäudebränden und diese irritieren bronchiale Nerven und die Schleimhäute. Über genauso komplizierte Signalkaskaden kommt es auch hier zu einer Erhöhung der pulmonalen Durchblutung um den Faktor 4 bis 20. Ja, also 20
ist ordentlich.
Außerdem kommt es durch Botenstoffe, genau wie beim Inhalationstrauma, zu einer erhöhten Permeabilität und darüber entsteht ein toxisches Lungenödem. Ja, das Ganze wird noch verstärkt dadurch, dass wir onkotisch wirksame Stoffe einatmen. Diese führen zu einem Sog, das heißt Flüssigkeit gelangt zusätzlich in die Lunge. Dadurch gelangen langkettige Proteine in die Lunge und das toxische Lungenödem wird verschlimmert. Im Endeffekt ist es ein Teufelskreis. Zusätzlich zu diesem toxischen Lungenödem, das da entsteht, was dann zu einem Ventilations-Perfusions-Mismatch kommt und am Ende perfekten Nährboden für ein AEDS bietet, kommt es zu einer Bronchokonstriktion durch die Reizung der Nerven. Mhm. Ja. Gut, so viel zu den reizenden Gasen. reizende Gase, toxisches Lungenödem und Bronchiokonstriktion. Dann gibt es noch die systemischen wirksamen Gase, die sogenannten asphyktischen Gase. Dazu zählen Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Cyanid und Sauerstoffmangel. Ja, ja, schon klar, Sauerstoffmangel ist kein Gas an sich, sondern die Abwesenheit eines solchen. Aber Feuer verbrennt nun mal leider Sauerstoff und der stellt uns dann nicht mehr zum Atmen zur Verfügung. Und damit ist natürlich ein Sauerstoffmangel, eine Hypoxie, auch eine Schädigung durch einen Gebäudebrand. Kohlendioxid entsteht bei jedem Verbrennungsprozess wie bei einem Gebäudebrand. Leider ist es bei gleicher Temperatur wie die Umgebungsluft schwerer als unsere normale Luft. Das führt zum Verdrängen und zu einer Bildung von Kohlendioxid, Senken, nenne ich jetzt, es jetzt mal. Dadurch kommt es natürlich zu einer Hypoxie, allein dadurch, dass kein Sauerstoff mehr da ist. Neben diesem indirekten Effekt hat Kohlenstoffdioxid auch einen direkten toxischen Effekt. Ab einer inspiratorischen CO2-Konzentration von ca. 5% kann der Körper sein eigenes Kohlendioxid nicht mehr abatmen. Es kommt sogar eher zu einer zusätzlichen CO2-Aufnahme aus der Umgebung. CO2 ist deutlich besser löslich im Blut als O2. Die Hyperkapnie führt zu einer respiratorischen Azidose. Diese Azidose führt zu einer Störung des Elektrolythaushaltes, stört viele, viele Enzyme. Wenn ihr es genauer wissen wollt, guckt in den Artikel rein, da habe ich es aufgeschrieben. Im Endeffekt kommt es zunächst zu einer Tachypnoe und Tachykardie und im Verlauf zu einem Überhang des Parasympathikus, die sogenannte CO2-Narkose, ja, wodurch es dann zu einer Bradykardie und zu einer Hypotonie kommt. Das ist ja auch ein Teil von dem, was wir beim normalen Sterbeprozess sehen, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ja, dass die Azidose dann dazu führt. Kohlendioxid. Kohlenmonoxid entsteht auch bei Verbrennung, aber bei unvollständiger Verbrennung. Und wir müssen bei jeder Rauchgasintoxikation und Inhalation an Kohlenmonoxid denken. Vereinfacht gesagt, bindet Kohlenmonoxid um das 250- bis 300-fache besser an Hämoglobin als Sauerstoff. Dadurch entsteht Carboxyhämoglobin, welches erstmal nicht zum Sauerstofftransport zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben einen Sauerstoffmangel an den Zellen, weil das Hämoglobin den Sauerstoff nicht mehr transportiert, weil es an Kohlenmonoxid gebunden ist. Ja, dazu kommt es noch dazu, dass das Kohlenmonoxid an kardiales Myoglobin, genau wie an das Hämoglobin, bindet und auch da lange dran bleibt. Das ist natürlich gerade am Herzen ein Problem, weswegen es auch noch zu einer Hypoxie am Herzen kommt. Ja. Das letzte asphyktische Gas, über das ich sprechen möchte, ist das Cyanid. Das kennen wir hauptsächlich aus Cyan-Kali-Kapseln von irgendwelchen Nazi-Filmen oder so. Cyanide entstehen durch Verbrennung von Kunststoffen und Kunststoffe haben wir in unseren Wohnungen mehr als genug heutzutage. Aber auch Naturmaterialien wie Wolle, Seide und Holz können zur Cyanidentstehung führen. Cyanid bindet an dreiwertiges Eisen. Soweit, das wird dann ein Problem, wenn dieses dreiwertige Eisen in der Cytochrom-C-Oxidase sitzt. Die Cytochrom-C-Oxidase sitzt nämlich leider in unseren Mitochondrien und ist für die ATP-Produktion im Rahmen der Atemkette wichtig. Wenn das nicht mehr funktioniert, kommt es sozusagen zu einem inneren Ersticken, weil zwar Sauerstoff an die Mitochondrien kommt, allerdings dieser Sauerstoff nicht mehr verarbeitet werden kann und damit kein ATP mehr entsteht. Da sowohl Cyanid als auch Kohlenmonoxid sozusagen zum inneren Ersticken kommt, also zu einem Kohlenmonoxid, zu einem Fehlen von Sauerstoff an der Zelle und Cyanid zu einem Sauerstoffverarbeitungsproblem, werden die beiden auch als Toxic Twins bezeichnet. Finde ich sehr catchy, den Begriff. Kommen wir nach einem kurzen Ausblick über die Schädigungsmechanismen zu den Symptomen. Die Symptome können erstmal mit einem sehr großen zeitlichen Versatz auftreten. In einigen von den Veröffentlichungen, die ich gelesen habe, wurde bis zu 72 Stunden danach noch eine Symptomprogredienz beschrieben. Ja, das heißt, Symptomfreiheit direkt nach Exposition schließt eine klinisch relevante Vergiftung nicht aus. Egal ob thermische oder chemische Reizung der Atemwege, die Symptome sind erstmal unspezifisch. Stridor, Giemen bzw. Spastik, Dyspnoe und Zyanose. Ja. Bei den thermischen Schädigungen kommen dazu Ruß um Mund und Nase, Ruß im Rachenraum, verkohlte Nasenhaare, rußiges Sputum und natürlich, wenn jemand eine Verbrennung im Gesicht hat, ist das auch höchst verdächtig, dass er da auch Hitze in die Atemwege bekommen hat. Ja.
Also einfach einmal reingucken auch.
Genau, einmal Mund aufmachen lassen, einmal reingucken, einmal mit einer Taschenlampe in die Nase leuchten. Körperliche Untersuchung ist auch hier das A und O, wie bei eigentlich gerade im Rettungsdienst, wo wir wenig diagnostische Möglichkeiten haben, immer.
Ja.
Und in der Klinik sollte das natürlich auch immer so sein. Chemische Schädigung ist ein bisschen schwieriger. Die Endstrecke der Inhalation von reizenden Gasen ist ein Bronchospasmus und das toxische Lungenödem. Das toxische Lungenödem äußert sich genau wie das kardiale Lungenödem mit feuchten Rasselgeräuschen bei der Auskultation und einer ordentlichen Oxygenierungsstörung.
Mhm.
Ansonsten die oben genannten Symptome wie Stridor. Kommen wir zu dem etwas schwierigeren, nämlich den systemisch wirksamen Gasen, also den asphyktischen Gasen. Hier möchte ich insbesondere auf Kohlenmonoxid und Cyanid eingehen. Kohlendioxid und Sauerstoffmangel beheben wir ja allein schon dadurch, dass wir dem Patienten Sauerstoff geben bzw. ihn beatmen. Ja, das ist ja automatisch. Mhm. Bei den asphyktischen Gasen entwickelt sich das sogenannte asphyktische Toxidrom. Die Symptome beider, Cyanid und Kohlenmonoxid, sind identisch und nur unspezifisch. Die Organe, die am ehesten unter einer Hypoxie leiden, werden auch am ehesten symptomatisch. Ich denke da zuerst mal an das Gehirn. Das äußert sich in Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Krampfanfälle und Vigilanzstörungen in der Endstrecke. Und das Herz. Hier zeigen sich Tachykardie im Verlauf dann Bradykardie, wenn es zu einer ordentlichen Hypoxie kommt. Repolarisationsstörungen, das heißt EKG-Veränderungen, die auf eine relative Myokardischemie hindeuten, Hypotonie, Tachypnoe und kardiorespiratorisches Versagen. Ab welchen Werten das auftritt, kann man so nicht sagen. Das ist stark abhängig davon, wie ist der Patient vorher erkrankt, KAK, PHVK, Herzinsuffizienz, COPD. All das spielt damit rein und das ist, so ist jeder Patient wie so häufig anders. Ja. Okay, haben wir schon eine ganze Menge abgehandelt. Wir haben grob über die Schädigungsmechanismen geredet. Wir haben die Symptome behandelt, die außer die Verrußung leider doch sehr unspezifisch sind. Was machen wir weiter an Diagnostik? Ja. Die Ersteinschätzung läuft erstmal wie immer. ABC, keine bekannten Schemata aufbrechen, sondern immer wieder durchziehen. Es ist für euch und für den Patienten viel, viel sicherer, weil ihr nichts vergesst. Von einer maschinellen Diagnostik ist das Wichtigste die Pulsoximetrie, weil es natürlich die Basisdiagnostik für pulmonale Krankheitsbilder ist und gleichzeitig euch auch bei einer vernünftigen Kurve Auskunft über den Herzschlag und auch ganz grob über die Pulskurve gibt. Ja, also über den Auswurf. Allerdings lässt sich Kohlenmonoxid nicht über das normale Pulsoximeter messen. Das sieht für das normale Pulsoximeter aus wie gesättigtes Blut. Das heißt, du hast eine 100er Sättigung und trotzdem hast du eine knackige Hypoxie.
Ja.
Es gibt sogenannte CO-Oximeter, die messen dann statt auf nur auf 2 Wellenlängen auf bis zu 8 Wellenlängen. Die können dann Carboxyhämoglobin von Oxyhämoglobin unterscheiden. Ja. Die Datenlage zu der Qualität dieser Oximeter ist sehr different. Das American College of Emergency Physicians empfiehlt die Anwendung derzeit nicht. Johannes und ich haben darüber diskutiert und wir sind der Meinung, wenn ihr das habt, dann setzt es auch ein. Ob der Absolutwert am Ende stimmt, Das steht mal auf einem anderen Blatt. Aber ihr habt schon mal eine Hausnummer, mit der ihr präklinisch arbeiten könnt. Ja. Und wenn da am Ende in der BGA was anderes rauskommt, ist es auch egal. Wichtig für euch ist nur, ein normaler Wert im COO-Oximeter sollte nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass da gar nichts ist. Dass diese Ungenauigkeit kann man einfach zurzeit nicht ausräumen.
Mhm.
Ja? Zumal natürlich auch in den ganzen Studien die unterschiedlichen Hersteller, jeder hat seinen eigenen Algorithmus dahinterlegt, jeder hat eine andere Messtechnik, wie gut das wirklich ist. Aber wenn ihr es habt, beim Gebäudebrand setzt es ein. Ja. Gut, EKG sollte eh bei jedem geschrieben werden, auch bei diesen Patienten, die bekommen 12-Kanal-EKG. Ich habe oben schon gesagt, die können eine myokardiale Ischämie haben, bei einem relativen Sauerstoffmangel. Auch wenn die nicht ins Katheterlabor gehen, wollen wir die natürlich detektieren. Ja, weil die natürlich ein deutlich höheres Risiko auch für Kammerflimmern, Rhythmusstörungen haben, bis hin zur Reanimation. So viel erstmal zur Präklinik. Viel mehr haben wir präklinisch nicht. Ordentliche körperliche Untersuchung, SpO2 und das EKG. Wenn wir in die klinische Diagnostik kommen, dann ist die BGA sicherlich das zentrale Element, weil wir hier erstmal beweisend die Kohlenmonoxidintoxikation bekommen. Kave, nicht alle BGA-Geräte haben Kohlenmonoxid mit drinne. Macht euch schlau, welches in eurem Haus das messen kann. Je nachdem, wie euer Haus ausgelegt ist, ist das manchmal ein bisschen unterschiedlich. Genau, neben dem beweisenden Nachweis von Kohlenmonoxid, für das es übrigens vollkommen egal ist, ob es eine venöse oder eine arterielle BGA ist, weil die Affinität vom Kohlenmonoxid am Häm so groß ist,
dass nichts auch abgegeben wird,
dass es auch venös hoch ist. Genau, haben wir natürlich gerade bei der arteriellen BGA eine fundierte Aussage über den Gasaustausch. Das heißt, wir können auch, was Richtung kardiales toxisches Lungenödem und Richtung Bronchospasmus, Dekarboxylierung, eine fundierte Aussage treffen. Außerdem haben wir den pH. Und es gibt gute Studien, die zeigen, dass ein pH unter 7,2 im Rahmen einer Kohlenmonoxid- und Rauchgasintoxikation mit einer deutlich erhöhten Mortalität verbunden ist. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Jeder von der auf Intensivstation arbeitet, weiß, dass ein pH unter 7,2 schon den wirklich kritisch Kranken vorbehalten ist. Aber es sei nochmal gesagt, das wurde sogar schon untersucht. Genau das gleiche mit dem Laktatspiegel. Auch den kriegen wir in der BGA. Und ein Laktatspiegel über 10 Millimol pro Liter spricht für eine relevante Gewebshypoxie. Das heißt, selbst wenn wir nicht sicher sind, ob Cyanide im Spiel sind oder nicht, können wir damit sagen, der hat eine Gewebshypoxie, der wird eine Cyanid- und Kohlenmonoxidvergiftung haben. Ja?
Ja.
Oder zumindest es mutmaßen. Neben der BGA weitere Labortests. Cyanidspiegel sind in den meisten Nicht-Supramaximalversorgern nicht in einer akzeptablen Zeit verfügbar. Da wir aber sofort therapieren müssen, können wir uns die Bestimmung eigentlich auch schenken oder höchstens retrospektiv
sagen, so war es.
So war es, genau. Wir plädieren dafür für ein Basislabor, kleines Blutbild, Elektrolyte, Kreatinin, LDH, um Zellzerfall zu monitoren, CK und CRP als Aufnahmelabor. Zwei Werte, über die man noch diskutieren kann, ist einmal das Troponin, um eine myokardiale Ischämie zu detektieren. Das ist, muss man immer mit Augenmaß machen, aber ich denke, das ist ein Wert, da kann man gerade bei der Kohlenmonoxidintoxikation zumindest mal drüber nachdenken.
Genau, man kann drüber nachdenken. Insgesamt ist es natürlich relativ, ne, wenn besteht ja trotzdem keine Herzkatheterindikation, was relativ ist. Ne?
Nee, aber du weißt denn, dass da was am Herz passiert. Ja, also, genau. Aber stimmt, die direkte therapeutische Konsequenz ist nicht da. Der zweite Wert, über den man aus unserer Sicht diskutieren kann, ist das NT-proBNP, aber mehr um toxisches Lungenödem vom kardialen Lungenödem zu unterscheiden. Also wenn du einen Patienten hast, der eh schwer herzinsuffizient ist und dann maximal brodelt, da könnte das wichtig sein. Auch das, denkt mal drüber nach. Man kann da keine Empfehlung klarer zu abgeben, es gibt da keine klaren Studien zu. Weitere Diagnostik ist Pocus, Pocus, Pocus und vielleicht noch ergänzend der Röntgenthorax. Was könnt ihr sehen? Ihr könnt sehen, das Lungenödem beim Pocus mit B-Linien, Im Thorax seht ihr dann halt die Überwässerung im Röntgenthorax. Ihr könnt Atelektasen sehen im Rahmen von geschädigter Surfactant. Ihr könnt Konsolidierungen sehen bei überwässerter Lunge oder auch beginnender Pneumonie. Eine initiale Bildgebung sollte auch deswegen geschehen, um einen Verlauf zu haben, wohin die Reise geht mit dem Patienten. Es gibt tatsächlich Studien, die diese Patienten routinemäßig durchs CT gejagt haben, also ein CT-Thorax. Und das kann tatsächlich einen diagnostischen Vorteil bringen. Wir sind jetzt aufgrund von diesen Studien nicht dafür, jeden Patienten routinemäßig nach Rauchgasinhalationen durchs CT zu fahren. Aber gerade bei unklaren Fällen sind hier schon einige Stunden vor anderen bildgebenden Veränderungen nachweisbar. Und können, wenn ihr nicht so einen kritischen Patienten habt und nicht so genau wisst, wo die Reise hingeht und warum der jetzt kritisch ist, können sie einen Zusatznutzen bringen. Ja. Und das letzte diagnostische Verfahren ist die Bronchoskopie. Gerade bei dem Inhalationstrauma ist das Ganze beweisend. Ist natürlich deutlich invasiver als alle Verfahren, über die wir vorher gesprochen haben. Aber es hat die höchste Sensitivität und Spezifität. Ja. Man kann das Ausmaß der Schwellung und der Verrußung beurteilen. Außerdem ermöglicht es gleich eine interventionelle Therapie im Sinne von einer bronchialen Lavage, gezieltem Absaugen und so weiter.
Ja.
Gerade bei intubierten Patienten denken wir, dass die Indikation großzügig gestellt werden sollte zur Bronchoskopie, wenn man die Skills dafür hat.
Wenn man zum Beispiel ein Beatmungsproblem hat.
Ja.
Also das ist sowieso, denke ich, der Standard auf jeder Intensivstation.
Ja.
Hoffe ich.
Gut, nochmal kurz zusammengefasst, die Diagnostik präklinisch, Pulsoximetrie, möglichst mit CO-Oximetrie und EKG.
Plus körperliche Untersuchung.
Plus die körperliche Untersuchung. Innerklinisch als allererstes die BGA, ist am schnellsten verfügbar, gibt euch viele, viele diagnostische Hinweise. Labor, mehr Schrotschuss, um abzudecken und um eine Baseline zu ermitteln. Bildgebung, am liebsten Ultraschall, wenn die Möglichkeiten nicht da sind, beziehungsweise ihr das objektivieren wollt, Röntgenthorax. Und in unklaren, kritischen Fällen kann man über das CT nachdenken und es gibt sogar, wenn auch schwache, Evidenz dafür, dass es Zusatznutzen bringt. Kommen wir zu dem, was ihr alles hören wollt, die Therapie. Wie wir oben schon oder vorher schon erwähnt haben, da wo Rauch ist, ist meist auch Feuer. Und wo Feuer ist, ist erstmal Gefährdungspotenzial. Wir tragen meistens rote Hosen und sind in den seltensten Fällen dafür ausgebildet, um Leute aus brennenden Gebäuden zu retten. Das sollten wir den Fachleuten überlassen und den Patienten bitte an einem sicheren Patientensammelplatz entgegennehmen. Mir ist es in meiner Rettungsdienstlaufbahn leider auch schon mal passiert, dass ich nicht aufgepasst habe, muss man ehrlich sagen, und irgendwann in einem brennenden Gebäude reanimiert habe, weil die Feuerwehr den Patienten dort abgelegt hat, gesagt hat, da ist einer reanimationspflichtig. Wir im Team mit Notarzt dahin gelaufen sind und als diese Reha dann abgebrochen wurde, weil erfolglos, wir uns alle angeguckt haben und gesehen haben, dass die Schläuche um uns herum liegen und wir gesagt haben, eigentlich war das völlig bescheuert, hier zu reanimieren und einfach eine Gefährdung für uns und das hätte dem Patienten auch nichts gebracht.
Genau, man muss auch aufpassen, wenn man diese Patientenablage strategisch bildet, dass man nicht zum Beispiel, also dass man der Feuerwehr natürlich nicht im Weg steht, dass man nicht im brennenden Haus ist, aber dass man auch nicht in der Rauchschneise quasi da die Patienten entgegennimmt. Das passiert einem ja gerne, da ist es zwar nicht mehr heiß, aber da zieht einem der Rauch quasi bis in RTW oder bis in das Zelt oder was auch immer man da aufgebaut hat. Also das strategisch günstig zu wählen ist schon wichtig. Das musste ich ganz am Anfang meiner Notarztkarriere einmal lernen, wenn man dann solche Entscheidungen treffen muss.
Gerade wenn es jetzt um MANF geht, dann muss Individualmedizin zurückstehen. Wir wurden schon öfters gebeten, was über MANF zu machen. Ich möchte jetzt hier nicht über Versorgungsstrategien bei MANF eingehen. Alles, was wir jetzt erzählen, ist Individualmedizin, wenn ihr euch um einen Patienten kümmern könnt, beziehungsweise daneben steht, neben dem Patienten. Ja. Erstmal eins der Kernthemen bei der Rauchgasinhalation, Atemwegsmanagement. Das ist ja eigentlich so eine Sache, wo Johannes und ich uns immer versuchen, relativ klar zu positionieren, Das ist hier sehr, sehr schwierig. Intubationskriterien sind natürlich erstmal die gleichen wie bei jedem anderen Patienten auch. Hinzu kommt aber das Problem, was wir oben schon diskutiert haben, dass nicht beherrschbare A-Problem im Rahmen der Schwellung bei einer Rauchgasinhalation, einem Inhalationstrauma. Ja. In dem Zusammenhang wird überall geraten, die Intubationsindikation eher großzügig zu stellen. Nun haben wir aber das Problem, dass dieser Atemweg mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einfach zu handeln sein wird. Ja. Das müsst ihr in der individuellen Situation abwägen. In der idealen Welt beim Patienten mit Zeichen eines Inhalationstraumas wird er großzügig intubiert. Wenn ihr euch das nicht zutraut, weil ihr selbst euch unsicher fühlt, euer Team das in dem Moment nicht hergibt, die Situation zu unübersichtlich ist, dann muss man das vielleicht anders abwägen und anders bewerten. Ja. Ihr müsst auf jeden Fall mit schwierigen Bedingungen bei so einem Patienten rechnen. Das heißt primär auf jeden Fall Videolaryngoskopie, wenn ihr es macht.
Ja.
Wenn ihr es nicht macht, behaltet den Patienten gut im Auge, auch im Krankenhaus. Wie ich oben schon gesagt habe, die Schwellung kann bis zu 72 Stunden nach dem Trauma noch auftreten. Das ist ein ganz schöner Zeitversatz. Diese Patienten gehören auf eine Überwachungsstation. Ja. Genau. Im Krankenhaus kann man natürlich noch die wachfieberoptische Intubation diskutieren. Wenn man das kann, auch das ist ein Verfahren, das sollte man ein paar Mal geübt haben, bevor man das in einer Notfallsituation macht. Wenn man das nicht regelmäßig macht, dann ist es vielleicht sogar gefährlicher, das so zu probieren.
Als im Video und einer ordentlich tiefen Narkose.
Genau. Aber vielleicht auch in dem Moment dem Chirurgen zumindest sagen, dass ihr so einen Patienten jetzt intubiert, wenn ihr auf der Intensivstation seid, dass im Notfall jemand gelaufen kommen kann, wenn es da zu einer Koniotomie oder Tracheotomie notfallmäßig kommen muss. Scott Weingart in seinem großartigen EM-Crit-Podcast hat vor einigen Monaten mal die dissoziative Wachintubation mit Ketamin präklinisch diskutiert, auch innerklinisch, also in der Notaufnahme. Ist ganz schön hart, wenn man sich das anhört und liest, weil der wirklich nur hohe Dosen von Ketamin nimmt, ohne Muskelrelaxanz, damit der Patient weiter atmet. Man hat natürlich die Sicherheit dadurch, dass wenn man den Atemweg nicht gesichert kriegt, der Patient weiteratmet. Ist aber auch, man kann darüber diskutieren. Ich glaube, es ist gut, das mal im Kopf durchgegangen zu sein. Ich finde das ganz schön hart, was er da
vorhat. Würde ich mich nicht trauen, muss ich ganz klar sagen. Aber
und ich glaube auch, dass man die Intubationsbedingungen, wenn man die nicht relaxiert hat, die sind ja einfach dadurch auch nochmal schlechter. Das heißt, man hat den Stress, dass der Patient irgendwie noch wach ist, dass er gegenspannt. Aber ich finde gerade, das wäre mal eine Situation, wo man das wirklich diskutieren kann.
Ja, also.
Die übliche Therapie möchte ich jetzt so ein bisschen nach Symptomen durchgehen. Bronchospasmus, reizende Gase. Genau wie bei jedem anderen Bronchospasmus nehmen wir da erstmal inhalative Beta-2-Sympathomimetika und Anticholinergika. Für beide gibt es gute Daten, auch im Rahmen der Rauchgasinhalation. Gerade wenn ihr euch nicht für die Intubation entschieden habt, ist inhalatives Adrenalin eine schöne Möglichkeit, weil einmal über die Beta-2-sympathomimetische Wirkung die Bronchien weitgestellt werden, gleichzeitig aber über die Vasokonstriktion die Durchblutung im Rachen, Pharynx, Epiglottisraum gesenkt wird, das heißt eine weitere Zuschwellung zumindest hinausgezögert wird. Das kann euch mal einige Minuten bringen und wirkt bronchodilatativ genauso gut wie Salbutamol, um mal einen Produktnamen zu nennen. Eine sinnvolle Dosierung für inhalatives Adrenalin sind 3-6 Milligramm pur in den Inhalator. Das basiert jetzt allerdings auf Anaphylaxie. Ich glaube aber, das lässt sich auf die Rauchgasinhalation beim Erwachsenen so übertragen.
Da gibt es keinen signifikanten Unterschied.
Was ja lange gemacht wurde, sind Steroide, sowohl systemisch als auch inhalativ bei Rauchgasinhalation. Man muss ehrlich sagen, dass ich dafür keinerlei Evidenz finden konnte, dass das irgendwas bringt. Wo man darüber diskutieren kann, ist denn nicht der therapierefraktäre Bronchospasmus. Das ist sicherlich eine Sache, wo man auch über systemische Steroide, wie bei der COPD auch, da gibt man ja auch Steroide, systemisch nachdenken kann. Diese pauschale Standardapplikation ist sicherlich vollkommen überflüssig. Dafür gibt es einfach keine Daten. Wenn ihr welche findet, schickt sie uns gerne. Ich habe dazu nichts gefunden und ich habe wirklich gesucht. Ja. Gut, Bronchospasmus. Gehen wir weiter zum toxischen Lungenödem. Eine kausale Therapie existiert nicht. Ja, und das, was wir sonst immer machen mit Furosemid beim Lungenödem, dauert zum einen zu lange, zum anderen hat er ja kein Überwässerungsproblem.
Genau. Also, es ist eher ein Exsudationsproblem.
Genau. Das Erste, was ihr mal versuchen solltet, um alles weitere zu vermeiden, ist die einfache Sauerstoffgabe. 4 bis 10 Liter über Brille, beziehungsweise dann über Maske, also mehr als 6 Liter über eine Brille, ist schon echt fies, muss man ehrlich sagen, wenn das trockener Sauerstoff ist. Darüber hinaus ist natürlich die gleichen Kriterien zur Abschätzung von einer maschinellen Beatmung wie sonst auch. Eine Atemfrequenz über 30, ein PaO2 kleiner als 65, ein PaCO2 zwischen 50 und 60, und ein Oxygenierungsindex von kleiner 200 sind sicherlich Kriterien, wo man über eine maschinelle Beatmung nachdenken muss. Einer dieser Kriterien ist sicherlich kein Absolutwert. Nur weil jemand mal eine über 30er Atemfrequenz hat, muss man den nicht sofort intubieren. Aber die Zusammenschau sollte einen schon stutzig machen. Wenn kein Inhalationstrauma vorliegt, würde ich erstmal einen NIF-Versuch starten. Ja, da gibt es auch keine besonders guten Daten zu. Es gibt einzelne Fallberichte, wo ein toxisches Lungenödem erfolgreich mit NIF therapiert wurde. Es gibt jetzt keine randomisierte Studie oder nicht mal eine gute Registeranalyse. Aber das ist ja eine potenziell reversible Sache über einige Stunden. Wenn man den Patienten mit dem NIF den Tubus ersparen kann, ist das sicherlich sinnvoll.
Ja, ja? Denke ich auch. Also jeder Patient hat einen NIF-Versuch ja fast verdient, muss man ja sagen.
Genau. Die CO-Intoxikation als nächstes übergeordnetes. Die Eliminationshalbwertszeit von Carboxyhämoglobin liegt bei 320 Minuten. Das ist ganz schön lang. Ja, so lange steht dieses Hämoglobin nicht dem Sauerstofftransport zur Verfügung. Die ganze Halbwertszeit lässt sich reduzieren, wenn wir 100% Sauerstoff geben. Dann reduziert sich das Ganze so auf 50 bis 90 Minuten, da ist sich die Literatur nicht ganz einig. Für eine vollständige Elimination brauchen wir circa 5 Halbwertszeiten. Im Akutfall empfehlen wir deswegen je nach Ressourcen erstmal eine CPAP-Therapie, wenn verfügbar, mit einem FiO2 von 100% und möglichst einem PEEP von 10. Wenn der Patient dazu noch ASB braucht, dann sollen wir ihm den natürlich nicht verweigern. Alternativ ist natürlich eine Maskenbeatmung mit Demandventil bzw. eine Sauerstoffmaske mit Reservoir, wenn keine CPAP zur Verfügung steht, bzw. CPAP ist ja auch bei Patienten, die das nicht gewohnt sind, erstmal personalintensiver als eine Sauerstoffmaske.
Ja.
Hyperbare Sauerstofftherapie, also eine Druckkammer, wird immer wieder diskutiert. Die Datenlage ist sehr unklar, was das angeht. Deutsche Leitlinien sind in der Mache, aber leider laut Veröffentlichungsdatum, die werden immer weiter nach hinten geschoben. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Ende Oktober 2020. So lange wollte ich mit der Veröffentlichung des Artikels nicht warten.
Ich glaube, man weiß es einfach grundsätzlich nicht und deshalb zieht es sich so ein bisschen.
Genau. Was man sagen kann ist, dass wenn, dann sollte direkt in ein Zentrum mit einer Druckkammer transportiert werden, weil ein Zeitverzug von mehr als 6 bis 8 Stunden gerade unter CPAP-NIF-Therapie wahrscheinlich keinen Sinn mehr macht. Weil dann haben wir die 5 Halbwertszeiten locker rum und die Druckkammer bringt dann auch nichts mehr. Gut. Als letztes noch die Cyanidintoxikation. Es gibt mehrere Cyanid-Antidote. Das Antidot der ersten Wahl aber im Speziellen bei der Rauchgasintoxikation ist Hydroxycobalamin. Das ist im Endeffekt die Vorstufe von Vitamin B12. Es bindet Cyanid und wird dann zu Vitamin B12 und ihr habt eurem Körper noch was Gutes getan.
Sehr praktisch.
Es hat quasi keine Nebenwirkungen und kann damit auch präklinisch ohne weitere Diagnostik empfohlen werden. Empfohlen wird zunächst eine Gabe beim Erwachsenen von 5 Gramm über 15 Minuten. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen fraktioniert spritzen. Falls nach 2 Stunden nach Exposition immer noch ein erhöhtes Laktat in der BGA da ist, kann man nochmal 5 Gramm nachgeben. Im Rahmen von der Reanimationssituation, und das ist, glaube ich, nochmal eine Kernbotschaft, sollte man direkt 10 Gramm Hydroxycobamin, Produktname ist, glaube ich, in Deutschland Cyanokit.
Genau, Cyanokit.
10 Gramm direkt geben. Ja. Jetzt habe ich gesagt, das hat quasi keine Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung hat es leider doch. Es führt zu einer Rotfärbung von Haut und Schleimhäuten. Das hört sich erstmal relativ lächerlich an, kann aber unsere Diagnostik verfälschen. Weil nämlich die BGA-Geräte auch über ein spektralfotometrisches Verfahren messen. Und diese rote Farbe die Bestimmung von Kohlenmonoxid in der BGA beeinflusst. Ja. Diese Beeinflussung ist allerdings abhängig davon, was für ein BGA-Gerät wir benutzen, wie hoch die CO-Konzentration ist im Blut und lässt sich damit quasi nicht vorhersagen, wie stark diese Abweichung ist. Tendenziell ist der COHB-Wert erscheint niedriger, als er in Wirklichkeit ist, wenn man Hydroxycobamin gegeben hat. Mhm. Was sollen wir nun daraus machen? Erstmal müssen wir es einfach in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Wir müssen es wissen, dass es so ist. Wenn wir präklinisch oder klinisch die Hydroxycobamingabe erwägen, sollten wir überlegen, ob wir vorher eine BGA asservieren. Das ist klinisch, glaube ich, gar kein Problem. Präklinisch wird es schon so ein bisschen schwieriger, weil wir keine heparinisierten BGA-Spritzen haben. Das können wir aber ganz leicht selbst machen. Ja. Wie machen wir das?
Naja, wir nehmen eine kleine Spritze und ziehen damit einmal 5000 Einheiten Berin zum Beispiel auf, so wie es im Rettungsdienst immer macht, machen die wieder leer.
Genau, spritzen das Ganze in den Mülleimer und dann haben wir noch so einen Heparinfilm in der Spritze und dann asservieren wir zumindest eine venöse BGA, damit die in der Klinik einmal geguckt werden kann, wie hoch der COHB-Anteil wirklich war. Genau, so viel zum Hydroxycobalmin. Gibt es Alternativen, weil das relativ, dieses Cyanokit ist tatsächlich relativ teuer. Ich habe mich erschrocken, als ich es nachgeguckt habe.
400 Euro oder so.
Ja, also kommt so ein bisschen auf die Apotheke an, 200, 400 Euro, aber ein Set, das ist schon viel Geld, muss man sagen. Also für den Rettungsdienst. Wenn man sieht, was im OP so über die ausgegeben wird, ist das lachhaft. Die Alternative ist Natriumthiosulfat. Das ist ein Schwefeldonator und über den Schwefel, den es zur Verfügung stellt, kann der natürliche Cyanidabbau im Endeffekt beschleunigt werden. Das dauert allerdings relativ lange und ist für eine akute Intoxikation allenfalls supportiv geeignet. Ja? Also was man zum Beispiel machen kann, ist erst Hydroxycobamin geben und dann das Natriumthiosulfat hinterher, um quasi die zweite Hydroxycobamingabe zu vermeiden. Als primärer Angriffspunkt ist eigentlich zu langsam. Zumindest bei den symptomatischen Patienten. Bei asymptomatischen Patienten kann man das machen. Die anderen Antidote, wie zum Beispiel 4-DMAP, was ja auch so das Cyanid-Antidot ist, die verbieten sich. Warum tun sie das? Die bilden Methemoglobin. Und dieses Methemoglobin ist ein dreiwertiges Eisen. Und dieses dreiwertige Eisen fängt das Cyanid ab. Leider kann über das Methemoglobin, was da gebildet wird, aber kein Sauerstoff mehr transportiert werden. In dem Moment, wo wir zusätzlich eine CO-Intoxikation haben, ist das natürlich ein riesiges Problem.
Ja,
absolut. Das heißt, die sind in dem Fall kontraindiziert. Es gibt viele weitere Foam-Quellen, die Sachen dazu aufgeschrieben haben. Ich habe das alles, was ich so gefunden habe, im deutschsprachigen Raum habe ich unter dem Artikel verlinkt, guckt da rein. Wenn ihr es nochmal genauer wissen wollt, lest den Artikel. Das hier war jetzt so ein bisschen, hab versucht die Sachen so ein bisschen zu vereinfachen, damit es sich leichter hören lässt. Gebt uns Feedback und Johannes möchte es doch bestimmt nochmal kurz zusammenfassen.
Ein Traum. Vielen Dank erstmal für deine ausführliche Zusammenfassung deines legendären Artikels.
Legendär, ja.
Ja, wait for it. aber es wird jetzt noch viel legendärer, weil ich mit den Punchlines jetzt komme. Also, erstmal haben wir gesagt, Diagnostik wichtig für den Rettungsdienst. Ordentliche körperliche Untersuchung, EKG schreiben, SpO2 darauf achten, dass das falsche Werte anzeigen kann. Mhm. Also zu falsch, zu gut sozusagen. Die in der Klinik wichtigste Aussagekraft BGA. Hierbei beachten, dass man das zum Beispiel vor der Gabe macht von Hydroxycobalamin, wenn man einen richtig CO-HB-Wert haben will. Dann Inhalationstrauma. Was können wir da machen? Vernebeln erstmal von Supra, haben wir gesagt, 3 bis 6 Milligramm, um vielleicht ein bisschen Zeit zu gewinnen. Steroide, einfach kontrovers diskutiert. Keine Studienlage, die sagt, dass es irgendwie besser ist. Im Zweifelsfall großzügige Intubation, weil eben Schleimhautschwellung möglich ist, Ödembildung möglich ist und damit der Atemweg verlegt werden kann. Das kann auch bis 72 Stunden sozusagen Posttrauma passieren. Deshalb, wenn man es nicht tut, muss der Patient trotzdem auf jeden Fall überwachungspflichtig für diese Zeit. Und primär Videolaryngoskopie. Was im Übrigen für uns im Notfall, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, mit der Wahl ist. Bei Bronchospasmus gilt eigentlich auch Beta-2-Sympathomimetika, Adrenalin-Inhalation, dasselbe. Toxisches Lungenödem ist ein bisschen schwieriger. NIF-Therapie kann man versuchen. Ich plädiere dafür. Jeder Patient hat einen NIF-Versuch-Chance verdient. Gegebenenfalls halt Intubation und dann Therapie wie ARDS gegeben mit High-Peep-Tabelle. Also nicht wie bei Covid jetzt neuerdings, sondern wie klassisches ARDS. Und bei den Toxic Twins, also Cyanid plus Kohlenstoffmonoxid, 5 Gramm Hydroxycobalamin, IV in der periären Situation 10 Gramm initial, das Cyanokit, NIF für 5 bis 8 Stunden, um mit einem hohen FiO2, also 1,0, um eben das Kohlenstoffmonoxid abzuatmen mit einem hohen Piepniveau. Druckkammertherapie, wenn es zeitnah verfügbar ist, gibt es keine klaren Leitlinien und Empfehlungen. Es macht keinen Sinn, den Patienten für 6 Stunden durch die Bundesrepublik zu schunkeln.
Genau.
Habe ich was vergessen?
Also mir ist nichts aufgefallen. Ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Ist zwar selten, aber man sollte dann doch immer mal wieder darauf vorbereitet sein.
Also ich finde, Rauch, also brennende Häuser sind erstmal nicht so selten. So, dass da noch einer drin ist, ist seltener.
Ja.
Gott sei Dank. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn jemand in diesem Haus ist, dass es dann oft in der Reanimationssituation endet. Also dass die Feuerwehr den irgendwann da rauszieht und dann die Frage sich stellt, ja, was hat er denn jetzt eigentlich? Mhm. Also es ist meistens ja so eine Kombination aus allem. Deshalb auch deine Toxic Twins.
Genau.
Und dann hilft nur reiner Sauerstoff und Hydroxycobalamin und Daumen drücken.
Ja.
Und natürlich souveräne ACLS.
Genau. ACLS mit zusätzlich Hydroxycobalamin.
Das kann man, glaube ich, mitnehmen.
Ja.
Ne?
Gut.
Ja, spannendes Thema.